Damals hatte es einen Pfarrer, der sich für die Jesusleute und für charismatisches Gedankengut einsetzte. In einem Brief an diesen wies der württembergische Pfarrer Tlach hin auf Hebräer 1, den Text, der am Anfang gelesen wurde. Gott hat geredet, heißt es dort, und darauf wies Pfarrer Tlach hin. Das Reden Gottes sei bereits Vergangenheit. Nicht nur bei Charismatikern, sondern auch in anderen christlichen Kreisen rechnet man mit einem Reden Gottes heute noch, vielleicht in der persönlichen sogenannten stillen Zeit, vielleicht wenn man besondere Führung erwartet. Selbst der Theologe Karl Barth, der die Schrift nicht von vornherein als Gottes objektives Wort betrachtete, soll gesagt haben, die biblische Botschaft wird zu Gottes Wort an mich, wenn sie mich trifft. Also, man sei von Gott angesprochen worden. Manch ein Predigthörer sagte es ähnlich. Das hat mich angesprochen. Vielleicht ist das häufigste Gebet, das zu Anfang eines evangelikalen Gottesdienstes am Sonntagmorgen zu hören ist, dieses: Herr, wir sind hier, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Rede du heute zu uns. Ob es heute ein Reden Gottes geben kann, das einmal zu bedenken, hat der Bibelbund uns eingeladen. Meine Antwort soll eine differenzierte sein. Erstens, im Gegensatz zu den Theologen, die eine gebrochene Stellung zur Heiligen Schrift offenbaren, halten wir fest, die Bibel ist allzeitlich Gottes objektives Reden an uns Menschen. Einige Schriftstellen, die dieses aussagen. Matthäus 22, Vers 31 und 32. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, was von Gott zu euch geredet worden ist, der sagt, ich bin der Gott Abrahams und so weiter. Mit anderen Worten, was vor langen Jahren geschrieben worden war, an eine andere Generation gerichtet, sagt Jesus, sei zu dieser gegenwärtigen Generation gesagt worden. Das besagt, dass die Schrift, die schon sehr alt war zu dieser Zeit, die ganze Zeit von Generation zu Generation gültig gewesen war und sei immer noch gültig für diese Generation, sodass Jesus sagen kann, Gott hätte zu dieser Generation gesprochen. Lukas 20, Vers 27 und 28. Es kamen etliche Sadduzäer herzu, die leugnen, dass es eine Auferstehung gibt. Sie befragten ihn. Lehrer, sagten sie, Mose schrieb uns. Nicht nur Jesus, die Sadduzäer glauben dieses. Wenn Mose geschrieben hat, hat er an alle nachfolgenden Generationen des israelitischen Volkes sein Wort gerichtet. Paulus denkt ebenfalls so, wenn er in 1. Korinther 7, Vers 10 sagt, aber den Verheirateten trage ich auf, nicht ich, sondern der Herr. Er wird dann aber gleich sagen, dass er ebenfalls einen direkten Auftrag hat. Er sagt dann auch etwas, das Gott ihm aufgetragen hat. Aber im Moment will er etwas weiter sagen, das Jesus gesagt hatte. Aber was Jesus, als er hier auf der Erde war, gesagt hat in seiner Verkündigung, das sei immer noch gültig und sei für die Gemeinde jetzt Gottes Gebot, Gottes Gesetz, für die Gemeinde, der Paulus im Moment dient in seinem Schreiben. Und wenn er schreibt, wird das ähnlich so sein. Das heißt, Gottes geschriebenes Wort ist allzeitlich gültig. Hebräer 3, Vers 7 und Anfang 8. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Das heißt, wenn Gott gesprochen hatte, dann sei er immer noch am Sprechen. Und Gott hatte durch den Heiligen Geist Wort Gottes schreiben lassen, und der Heilige Geist sei immer noch am Sprechen dessen, was damals geschrieben worden war. Sodass die Generation, an die dieser Schreiber seine Worte richtet, sagen kann, das alttestamentliche Wort gilt euch. Es hat allzeitliche Geltung. Hebräer 12 ebenfalls, Vers 5. Und ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Also das Sprüchebuch ist auch für die Leser des Hebräerschreibers. Es ist für sie, wie wenn Gott jetzt zu ihnen reden würde. Es ist sein Reden an sie. Kapitel 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr nicht abweist den, der spricht, jetzt. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, damals sprach, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, derselbe, der damals sprach, spricht immer noch, sagt immer noch, was er gesagt hatte. Jesaja 62 wirft nun etwas Licht auf diesen Umstand, auf diese Situation. Jesaja 62, Vers 6 heißt es, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgehend schweigen sie nicht. Sie sind ständig am Rufen. Nun ist die Frage natürlich, was sind das für Wächter? Wer sind sie, die Gott bestellt hat und nie aufhören, in seinem Auftrag zu reden? Petrus sagt in seinem zweiten Brief, und wir haben umso fester das prophetische Wort, auf das ihr wohltut, zu achten. Das vor vielen Jahren geschriebene Wort darf immer noch, soll immer noch beachtet werden als Gottes Wort an diese Generation, wie auf eine Lampe, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das geschieht, wenn er objektiv in dieser Welt als Morgenstern erscheint, bis Gott wiederkommt. Er ist der, der war, der ist und der kommt, heißt es im letzten Buch der Bibel. Und er bleibt am Reden dessen, das er einmal ausgesprochen hat. Petrus sagt, die Propheten sprachen, aber damit wird klar, was sie sagten, ist Gott immer noch am Sprechen. Die Propheten sind gestorben, aber Gott, der durch sie sprach, ist immer noch am Sprechen. Sie sprachen, Gott spricht. Warum nun ist das Wort der Schrift allzeitlich gültig? Hebräer 13 sagt uns warum. In den Versen 7 und 8 hören wir, denkt an eure Leitenden, die, die euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt dessen Glauben. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Deshalb ist das Wort Gottes ewiglich gültig, weil der Redende ewiglich lebt, weil er derselbe ist. Und Jesus ist Jahwe rettend. Jeschua ist Jahwe rettend. Der Jahwe des Alten Testamentes ist Gott im Fleisch. Dieser ist ewiglich da. Wir sollten, wenn wir es mit Gottes Wort zu tun haben, nie vergessen, Gott ist da im Wort. Er ist es, der am Reden ist, wenn wir lesen oder hören. Weshalb man alles andere auf die Seite legen sollte, tun sollte und hinhören. Wenn man spät in den Gottesdienst kommt, nicht dann allerhand Leute zulächeln, grüßen und so weiter. Wenn Gottes Wort gerade gelesen wird, dann bleibt man stehen. Gott redet. Und wir sollten nichts ausklammern, wenn Gott gesprochen hat. Gott darf unser ganzes Leben bestimmen, in jeder Generation. Für Gott schreitet die Zeit nicht fort, wie man immer wieder auch in sogenannten bibeltreuen Kreisen hören kann. Die Entwicklung geht weiter, wir könnten die Uhr nicht aufhalten, man müsste sich anpassen. Das Wort Gottes bleibt dasselbe. Für Gott schreitet die Zeit nicht fort. Auch heute ist keine Kultur ausgenommen, die von ihr angesprochen werde, von ihr diesem alten Wort, das in einer anderen Kultur gesagt wurde. Nie darf Gemeinde Jesu aufhören zu fragen, bei sämtlichen Themen des Lebens, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Meine lieben Freunde, ich höre diese Frage zu selten. Wie steht es denn eigentlich geschrieben? In bibeltreuen Kreisen hat man sich, denke ich, daran gewöhnt, zu glauben, zu meinen, ja, die Frage ist ja schon einmal geklärt worden. Wir sind jetzt bibeltreu. Ja. So wie man ja oft sagt, ich bin ja bekehrt. Dann und dann habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich ein Bekehrter. Und nimmt somit seinen Stand bei Gott einfach für selbstverständlich. Und dann wird auch nicht viel gebetet, kaum das Wort Gottes gelesen, aber ich bin ein Bekehrter. Und so nimmt man auch seine Bibelhaltung manchmal zu selbstverständlich. Ich darf an Kolosser 3 erinnern. Da heißt es in Vers 16, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Vers 17 sagt der Apostel, und alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, an einer anderen Stelle, ob ihr esst oder trinkt, alles. Kultur, wie isst man? Ja. Wie singt man? Wie kleidet man sich? Alles, was wir tun, sagt Paulus, soll im Namen Christi getan werden, wie wenn er uns geschickt hätte und ich würde jetzt in seinem Auftrag handeln. Das Wort Christi versetzt uns in eine Schuldigkeit, im Namen dessen, der gesprochen hat, zu handeln. Das Wort Christi ist es, das uns Aufträge gibt, in allem so zu handeln, wie er sich das denkt. Die Schrift sagt mehr über unseren Alltag, als wir manchmal meinen. Allerdings spricht Gott in der Schrift nur in dem Maße, wie man auch wirklich Schrift vor sich hat. Daher es wichtig ist, zum einen einen guten Grundtext zu haben, zum anderen eine gute Übersetzung. Denn nur dann haben wir auch Gottes Reden. Nun sagt man, es gebe mehrere Wege, auf denen Gott zu uns spreche. In einem zweiten Teil möchte ich jetzt solche Wege, die man genannt hat, untersuchen. Sie werden in Frageform aufgeführt werden. Erste Frage. Spricht Gott durch sein Wort? Nun werden wohl die meisten denken, ja, das haben wir doch eben besprochen. Vielleicht wird es klar, dass es noch nicht dran war. Die Frage, spricht Gott durch sein Wort. Die allgemeine Auffassung evangelikaler Christen scheint an dieser Stelle eine positive zu sein. Bei seiner Einführung sagt ein Gemeinschaftsprediger in seinem Zeugnis, das er an die Gemeinde richtet, nur wenn Gott in der Stille zu mir spricht, kann ich zu euch sprechen. Meine Frau hörte diesen Satz ebenfalls. Und sie leistet sich schon einmal ein solches Gespräch und hat ihn daraufhin angesprochen. Und dann wurde klar, so wie das klang, wollte er es nun auch nicht gerade aufgefasst haben. Aber das zeigt, dass wir vielleicht mehr sagen, als wir sagen oder sagen wollten. Deshalb sprechen wir auch über diese Dinge, damit wir genauer werden. Unsere Vorstellung von der sogenannten stillen Zeit, von der dieser Gemeinschaftsprediger sprach, ist, meine ich, nicht ganz unbeeinflusst geblieben von der Oxford-Bewegung. Ich weiß nicht, ob Sie alle von dieser Bewegung oder diese Bewegung kennengelernt haben, die seinerzeit auch in Deutschland und der Schweiz großen Einfluss hatte. Nur dieses, was die stille Zeit betrifft, man sollte eine stille Zeit anberaumen, am Tage, wohl am besten am Morgen. Und es ging nicht so sehr primär um die Heilige Schrift, sondern es ging darum, dass man stille würde vor Gott und dann hinhöre, was Gott so in einen hineinsprechen würde. Ich denke, man war vielleicht etwas von der Quäkerbewegung in England beeinflusst. Auf jeden Fall hat, denke ich, unsere Auffassung von der stillen Zeit hier etwas wegbekommen. Ich meine, die Präposition durch ist beim Reden Gottes in Verbindung mit der Schrift nicht am Platz. Durch Menschen hat Gott gesprochen. Menschen waren das Mittel. Das Wort, die Vokabel, ist nicht das Mittel des Redens, sondern das Reden selbst. Weder Gott noch wir sprechen durch Wörter oder Worte, sondern in Worten, mit Worten. Das ist das Reden. Manchmal gebrauche ich das Beispiel, gesetzt der Fall, Ihre Frau sagt zu Ihnen, rede doch zu mir durch dein Wort. Ja. Dann merken wir, dass das merkwürdig klingt. Ja. Das Wort ist nun das Sprechen selbst. Aber was wird hier erwartet? Es geht nicht nur um eine Präposition. Es geht tatsächlich darum, dass wir mehr erwarten, als zu erwarten ist. Ich habe meine Bibel vor mir und ich tue, als ob Gott nicht spricht. Ich lese und da sagt ein junger Mensch, der nun etwas träge geworden ist, die stille Zeit sagt mir nichts mehr. Verstehen Sie das? Jetzt wird auf einer etwas höheren Ebene, als diese Bibel liegt, jetzt wird auf einer höheren Ebene eine Stimme Gottes erwartet. Und dieses Buch soll nun zu einem Mittel werden, wodurch Gott zu mir direkt etwas sagen würde. Das ist zu viel erwartet. Das setzt die Schrift selbst als Reden Gottes herab und stellt in Erwartung etwas, das die Schrift nicht in Erwartung stellt. Weder Gott noch wir sprechen durch ein Wort, sondern in und mit Wort. Es wird oft nicht unterschieden zwischen Sprechen und Hören. Man meint, man würde erst angesprochen sein von Gott, wenn man es merken würde. Aber vielleicht wissen wir nicht um die lange Leitung. Gott hat schon lange gesprochen. Oder vielleicht ist zu viel Wachs im Ohr oder was immer noch das Problem sein mag. Aber Gott redet. Dies ist sein Wort. Er redet. Meine Aufgabe ist hinzuhören. Nicht erst, wenn ich merke, was er sagt, hat er begonnen zu sprechen. Also unterscheiden zwischen Sprechen und Hören. Nicht erst, wenn wir es vernehmen, hat Gott gesprochen. Zweite Frage. Spricht Gott in der Predigt? Ich denke, wir kennen diese Eltern, die ihren Kindern beibringen, pass gut auf, wenn der Pfarrer oder der Prediger spricht, dann spricht Gott. Ja. Nun, spricht Gott in der Predigt? In dem Maße, wie Wort Gottes gesagt wird, ja, dann wird Gott zitiert. Und zwar in dem Maße, genau in dem Maße. Genau in dem Maße, wie Wort Gottes wiedergegeben wird, spricht Gott. Denn er ist immer am Sprechen, wenn sein Wort hinausklingt. Aber nur in dem Maße ist eine Predigt Gottes Wort. Einige Schriftstellen, Epheser 4, Verse 20 und 21. Aber so lerntet ihr Christus nicht. Vielleicht wollen Sie Ihre Übersetzung kontrollieren. Manchmal, ich weiß aus Erfahrung, dass es nicht einfach ist zu übersetzen. Manchmal meinen wir als Übersetzer, es etwas besser noch zu wissen oder zu kennen als der hier schrieb. Hier heißt es nicht, wie ihr von Christus lerntet, sondern so lerntet ihr Christus nicht. Nicht über Christus, Christus selbst. So lerntet ihr Christus nicht. Und weiter Vers 21. Wenn ihr ihn hörtet, nicht von ihm, nicht über ihn, sondern wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie ja Wahrheit in Jesus ist. Das ist sehr prägnant. Und es lohnt sich, das wortwörtlich zu übersetzen. Dann haben wir hier ein Gewicht von Gottes Wort. Was besagt Paulus hier? Wenn verkündet wird, und Paulus hat verkündet, andere haben verkündet, dann hat Gott gesprochen. Wenn das die Apostel waren, die unmittelbar Wort Gottes von Christus bekommen hatten, dann war das, wie Paulus sagt, dann spricht Christus. Wenn es andere waren, die Christus zitierten, dann war es in dem Maße Christi reden, wie man ihn zitierte oder Gottes Wort überhaupt. Kapitel 2, Vers 17 im Epheserbrief. Nachdem er gekommen war aus dem Grabe, Vers 16, 14 bis 16 spricht vom Kreuz, Vers 17, nachdem er gekommen war, wieder aus dem Grabe, brachte er die gute Botschaft, Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Nun könnte man an den Abend des ersten Auferstehungstages denken, Gott oder Christus, Entschuldigung, bringt Frieden. Aber die Reihenfolge ist hier nicht den Nahen und später den Fernen, sondern den Fernen und den Nahen. Paulus denkt zunächst nicht an jenen Abend, wo den Nahen, den Juden, die Messias-Anhänger waren, die Botschaft direkt von Christus hörten. Er denkt an die Verkündigung der Christusbotschaft. Und wo diese Botschaft deutlich, klar, treu verkündet wurde, da hatte Christus gepredigt. Luther will das auch so auffassen in seinem Kommentar, in seinen Bemerkungen zu 1. Petrus 3, 18 und weiter. Wenn von der Verkündigung Christi die Rede ist, er meint, das sei die Verkündigung nach der Himmelfahrt. Der Text wird ja verschieden aufgefasst. Aber auf jeden Fall will Paulus das wahrscheinlich hier sagen, dass es um die Predigt geht. 2. Korinther 5, Vers 20 ebenfalls. Wir sind also Botschafter für Christus in dem Sinne, dass Gott durch uns aufruft. Wir flehen an Christi Stelle. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Verkündigung, wenn sie treu ist, wenn sie die eigentliche Christusbotschaft ist, die Gott gegeben hat, dann ist Christus am Reden, dann ist Gott am Reden in der Predigt. Oder noch Offenbarung 22, Vers 17. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Wo die Gemeinde spricht, soll der Geist am Werk sein. Und wenn die Gemeinde in ihrem Reden sich vom Geist leiten lässt, dann lässt sie sich vom Wort Gottes prägen. Und dann wird ihre Verkündigung Gottes Reden sein. In dem Maße, wie sie Gottes Wort weitergibt, wird sie dann Gott reden lassen. Gemeinde Gottes ist an dieser Stelle überhaupt nicht kreativ. Gemeinde bleibt durch die Jahrtausende, seit Jesus gen Himmel gefahren ist, zitierende Gemeinde. Predigt heißt zitieren. Weitergeben, was Gott gesagt hat. Dabei bleibt es. Schon oft passierte es, dass ein von Sünde überführter Hörer des Wortes Gottes dem Prediger etwa so gestand: Sie haben mich haargenau beschrieben. Wer hat Ihnen denn von mir erzählt? Sie kennen mich doch nicht. Eine dritte Frage. Redet Gott heute prophetisch? Yonggi Cho sagte in Amsterdam 1983, wenn du keine Visionen und Träume hast, kann Gott keinen Glauben in dein Leben geben. Es bedarf also einer solchen prophetischen Form. John Wimber meinte, Gott ist im Augenblick dabei, das Amt des Propheten wieder einzuführen. In den kommenden Jahren wird der Prophet eine grundlegende Rolle in Beginn und Aufrechterhaltung der Erweckung spielen. Rick Joyner, von dem wir hörten, gestern Abend oder Nachmittag, glaube ich, war es, meinte, die nächste geistliche Welle, soll das vielleicht heißen, entschuldigen Sie, wird die Wiederherstellung und Anerkennung des Dienstes der Prophetie bringen. Das Wort im Text, ich habe das Wolfgang Bühnes Buch übernommen, ist wohl nicht ganz leserlich. Aber die eigentliche Aussage ist diese. Der prophetische Dienst wird in den nächsten Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da mehr Salbung ihn begleiten wird, als man seit den Zeiten der Bibel je gesehen hat. Nun, das sind sehr mutige Worte. Friedrich Aschoff, der Vorsitzende der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, schrieb, wir sollten dies nicht als modische Wellen betrachten. Das genau tun wir aber. Die an die Gestade unserer geistlichen Landschaft anbranden, sondern sie als Wiedererstattung ansehen, damit Christen ihren Dienst in der Welt vollmächtiger erfüllen können. Terry Virgo, der in Basel ein Seminar abhielt, sagte über Epheser 2 und 3, wo zweimal vom Fundament der Propheten die Rede ist, Apostel und Propheten, aber hier jetzt wollte er speziell zum Wort Propheten etwas sagen. Zu diesem Text sagte er, Prophetie in der Gemeinde ist hier gemeint. Fundament der Propheten hat mit dem unmittelbaren Dienst der Prophetie in der Gemeinde zu tun. Denn dieser Dienst macht die Gemeinde prophetisch. Ich zitiere, wir sollten hören auf das, das Gott gesagt hat in der Bibel. Wir sollten hören auf das, das Gott sagt, Gegenwartsform. An dieser Stelle müssen wir offener sein für das, was der Heilige Geist sagt. Ende Zitat. Im Philadelphia Verlag Heft Der neue Tempel schrieb Röckle, die Inspiration bei den biblischen Schriftstellern kann ich mir auf keine andere Weise denken, als wie ich sie erlebt habe. Also Prophet oder Schreibmedium. Ein lutherischer Pfarrer sagte zu Gardner, einem früheren Pfingstler, Sie sind ein Gefangener des Buches. Lass doch den Geist reden. Was er wohl früher versucht hatte zu tun, aber inzwischen eines anderen belehrt worden war. Es ist in diesen Tagen immer wieder das Wort vollkommen in 1. Petrus, in 1. Korinther 13 angesprochen worden. Ich denke, manchmal wird außer Acht gelassen in diesem Gespräch, dass es bei diesem Begriff nicht um einen Gegenstand, nicht um etwas Objektives geht, sondern um etwas Subjektives. Wenn Paulus sagt, früher war ich ein Kind und sprach und so weiter, handelte wie ein Kind, dann war er es, der sich zu verändern hatte. Als ich ein Mann wurde, nicht das, was er, womit er zu tun hatte, wurde anders. Nicht das Objektive, sondern das Subjekt wurde anders. Diesen Gang in seinem eigenen Leben gebraucht er als Modell für das, was er sagen will. Wenn das Vollkommene kommen wird, das heißt, wenn wir anders denken werden, es geht nicht um den Gegenstand des Denkens, des Erkennens, nicht um das, was man erkennt, sondern es geht um die Art und Weise, wie man erkennt. Und diese Art und Weise hat sich nicht geändert, seitdem der Kanon fertig ist. Übrigens war der ganze Kanon bis anhin, wo immer, in welchem Stand er immer auch war, immer vollkommen. Er war nicht vollständig, aber er war vollkommen in dem Sinne. Er war nicht vollkommen in dem Sinne, dass er komplett war, das ist klar. Aber damit hat sich nichts an der Denkweise von Christen geändert. Wenn Paulus heute lebte, würde er immer noch so denken wie damals. Er hätte mehr Licht, das ist klar. Aber er würde immer noch so denken, weil wir immer noch durch ein dunkles Glas gleichsam gucken. Damit beschreibt er diese Schwierigkeit, die wir bei uns haben. Aber nun gibt es verschiedene Meinungen darüber, die sind auch in diesen Tagen geäußert. Lassen wir das. Ich denke, wir sind nicht von 1. Korinther 13 abhängig für die Lösung der Probleme, die wir damit lösen wollen. Wir dürfen zu Kapitel 14 übergehen und da auch einiges hören. Nämlich unterscheidet Paulus dort zwischen Prophetie erster Qualität und Prophetie oder Prophezeien zweiter Qualität. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn jetzt jemand am Prophezeien ist, am Weissagen in der Gemeinde. Nehmen wir einmal an, jetzt spricht der Heilige Geist durch ihn, er ist Mittel, Sprachrohr. Der Heilige Geist ist also am Sprechen und gebraucht diesen Menschen als Sprachrohr. Das wäre Prophetie erster Qualität. Jetzt aber sagt Paulus, wenn jemand anders in der Gemeinde da sitzt und er bekommt eine Offenbarung vom Heiligen Geist, dann soll dieser schweigen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, der diesen am Reden bringt, ans Reden bringt, der sagt, du sollst reden, und Paulus sagt, dann soll der Erste schweigen. Jetzt befiehlt Paulus dem Geist, er soll diesen zum Schweigen bringen. Etwas stimmt hier da nicht. Merken Sie, dass es nicht unmittelbare Prophetie ist. Offenbar setzt Paulus voraus, dass alles, was der Heilige Geist dabei tut, ist, dass er jemandem etwas aufs Herz legt, thematisch etwas offenbart, zeigt, wie wir sagen. Und dieser muss nun eigene Worte finden, um das zu sagen. Und nun weiß der Heilige Geist, wann er fertig ist, das Gesagt zu sagen. Und deutet an, wann er aufhören soll. Manchmal wünsche ich, das würde bei mir passieren. Dann wüsste ich wenigstens, wann ich aufzuhören hätte. Man muss also die eigenen Worte finden. Nun kommt noch ein zweiter Hinweis. Paulus sagt gegen Schluss des Kapitels, was ich euch schreibe, was ich euch sage, ist Gebot des Herrn. Genau was ich sage, das ist, was Christus am Sagen ist. Jetzt wollen wir uns klar machen, was hier geschieht. Er räumt das Privileg der Korinther ein, durch den Heiligen Geist zu prophezeien. Aber er macht sich zum bestimmenden Faktor in dieser ganzen Angelegenheit. Ist der Heilige Geist von Paulus stärker als der Geist in Korinth? Es gibt doch nur einen Geist. Auch von daher muss man sagen, die Qualität der Prophetie bei Paulus ist eine höhere Qualität als die bei den Korinthern. Weshalb wir kein Problem haben mit dieser ganzen Frage. Wir müssen kein Problem haben. Es darf ruhig Prophetie geben, nur müssen wir wissen, was wir damit meinen. Die Prophetie, die Paulus kennt, die ist natürlich abgeschlossen, wie man auch zu Recht darauf hinweist, dass in Epheser 2 und 3 es heißt, oder Kapitel 2, das Fundament ist gelegt worden. Das ist klar. Prophetie erster Klasse gibt es also nicht mehr. Aber Prophetie zweiter Klasse, wo wir darüber sprechen, was Gott uns aufs Herz legt. Aber wir müssen die eigenen Worte finden. Denke ich, könnte es immer noch geben. Ohne dass wir konkurrieren mit dem Wort Gottes selbst. Über einen mir bekannten Evangelisten in der Schweiz wurde berichtet, er habe seinen eigenen Propheten. Noch einmal diese Propheten von heute. Ich meine, würde man allerdings nach alttestamentlicher Weise vorgehen, so dürfte die heutige Prophetenbewegung im wörtlichen Sinne bald aussterben. 5. Mose 18, 20 bis 22. Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, der Prophet soll sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das Jahwe nicht gesprochen hat, wenn der Prophet im Namen Jahwes redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das Jahwe nicht gesprochen hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet gesprochen. Du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Er soll also sterben. An dieser Stelle sollten wir genau denken, differenzieren. Es geht hier um Voraussage. Man muss also warten, bis es eintrifft. Nun hat Wolfgang Bühne gestern Paul Cain zitiert. Bruder Stadelmann sagte heute Morgen, er kenne diese Person nicht. Paul Cain ist ein früherer Mitarbeiter von William Branham, wem etwas sagt. Einem schweren Irrlehrer. Irgendwie ist er in diesen Jahren aufgetaucht aus der Vergessenheit und ist wieder auf der Bühne der christlichen Geschichte. Von ihm wird gesagt, dass er sehr haargenau prophezeien könnte. Aber was er prophezeit, die Beispiele, die Wolfgang Bühne gab, waren nicht Voraussage, sondern bezogen sich auf Geschichte. Paul Cain meinte, wissen zu können, was wer war und getan hatte. Er machte einige Prognosen. Was wünschen Sie sich? Das kann man schon wagen. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen geschichtlicher Prophetie, das heißt Einsicht in Dinge, die man nicht persönlich Einsicht hat nehmen können, und Vorhersage. Wenn es zur Vorhersage geht, dann haben wir eine sehr schlechte Quote von Erfolg bei diesen Propheten. Sehr, sehr schlecht. Aber wenn es sich um hellseherische Begabung geht, dann kann es sehr exakt zugehen. Aber dann haben wir noch einen anderen Aspekt. Wenn dann hingewiesen wird auf eine gewisse Genauigkeit im Prophezeien, so muss auf ein weiteres von Gott gegebenes Kriterium zur Beurteilung von Propheten hingewiesen werden, nämlich 1. Johannes 4, Vers 1 und ferner. Prüft die Propheten und in diesem Zusammenhang, was sie sagen. Es soll geprüft werden, was sie sagen. Und an dieser Stelle wird es sehr, sehr bald offensichtlich, was zu halten ist. Denn Das meiste von dem, was heute in diese Kategorie hineingelegt wird, hat mit Irrlehre zu tun. Und zwar sehr starke Irrlehre. Auch Paul Cain und die anderen, Rick Joyner, die stehen in der Gegenwart von falscher Lehre. Wir haben sie also abzulehnen. Es geht nicht nur um Exaktheit. Es geht um einmal um die Lehre, man könnte auch andere Kriterien nennen, zum Beispiel, mit wem hat er Gemeinschaft? Wenn er selbst eine gute Lehre hat, aber duldet er andere in seinem Umgang, die eine falsche Lehre haben, dann bejaht er Unwahrheit. Zurück zum Wesen der Prophetie. Wortgebende Prophetie war das, was die Schrift zu Gottes Wort für alle machte. Ich habe in Basel immer wieder auch charismatische Studenten gehabt, habe auch diskutiert. Ich denke an einen Studenten, mit dem ich im Tram diskutierte. Man wollte einfach nicht wahrhaben, dass das, was man sozusagen im Namen des Herrn in der Gemeinde sprach, dass das nicht dieselbe Qualität sein sollte, wie was die Bibel sagte. Man vergisst dabei, man erkennt nicht, warum die Heilige Schrift als Gottes Wort betrachtet wird. Gerade deshalb, weil man sagte, so spricht der Herr. Gerade das war es, was dieses Wort zu Gottes Wort machte. Und wenn man heute sagt, so spricht der Herr in der Gemeinde, dann muss das, dann ist das die Vokabel, die dieses Wort zu dem macht, was die Schrift behauptet zu sein. Es darf keinen Unterschied geben. Aber wenn es nicht die Schrift verlängern darf, wenn man sagt, nee, die Schrift, die muss alleine bleiben. Dies ist einfach ja etwas, das hinzukommt und was man immer wieder sich erlauben will, man darf auch Fehler machen. Nein, man darf keine Fehler machen. Sobald man sagt, so spricht der Herr, dürfen keine Fehler machen, dann muss man das genauso exegesieren können, wie wir das mit der Heiligen Schrift können. Und das ist ja herrlich. Wir dürfen die Schrift lesen und jeden Buchstaben exegesieren. Ja. Und das hält Stand, ja, das hält Wasser. Das ist nicht Leck. Das hält der Prüfung Stand. 2. Petrus 1, 9, 10. Und ferner, Gott, der Heilige Geist, trug diese Propheten, wenn sie sprachen. Und dadurch entstand Gottes Wort. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Sie kamen über seine Stimmbänder und es entstand Ton, Sprache, Wort Gottes. Diese Prophetie ist heute fertiges Fundament. Epheser 2, Vers 20. Das Wort der Propheten Alten Testamentes, unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, sein Apostel und Propheten im Neuen Testament. Das ist das Fundament und das ist ein fertiges Fundament. Und solche Sprachrohre gibt es nicht mehr. Und wollen wir nie beten, Herr, mache mich zum Sprachrohr. Wird er nie tun. Kann er nicht tun. Denn was in das eine Ende eines Sprachrohrs hineingeht, ist genau das, was am anderen Ende rauskommt. Nur in verstärkter Lautstärke. So sprechen wir nicht. Die Gemeinde Jesu, die den Heiligen Geist hat, darf alles prüfen, was irgendeiner der Gemeinde sagen will. Diese Tatsache, dass Prophetie jetzt fertig ist in Schriftform, erklärt die auffallende Formulierung in 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren damals, nachdem er von wahren Propheten gesprochen hat, am Ende von Kapitel 1, sagt er am Anfang von Kapitel 2, es waren damals auch falsche Propheten, wie es unter euch nicht falsche Propheten geben wird, sondern falsche Lehrer. Da unterscheidet Petrus. Die Prophetie erster Klasse ist fertig, aber aufgrund davon wird jetzt gelehrt. Es gibt gute Lehre, es gibt falsche Lehre. Manchmal wird aufgrund der zwei griechischen Wörter für Wort dennoch für direkte Wortprophetie in unsere Zeit plädiert. Doch zeigt dieses einen Mangel an Schriftkenntnis. In 1. Petrus 1 lesen wir, die zwei Wörter sind übrigens Logos und Rhema. Und ich will uns jetzt zeigen, wie diese zwei Wörter gebraucht werden in der Schrift. 1. Petrus 1, 23 bis 25. Ihr seid ja wiedergeboren, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes, Logos. Weil alles Fleisch wie Gras ist und alle Herrlichkeit des Menschen, jetzt wird aus Jesaja 40 zitiert, wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrte und seine Blume fiel ab, aber das Rhema des Herrn, das Wort des Herrn, das er gesprochen hat, bleibt in Ewigkeit. Dieses ist das gesprochene Wort, aber vorhin hat er Logos gesagt. Logos ist Rhema. Das geschichtliche Wort ist das von Gott gesprochene Wort. Wir haben sogar Rhema-Gemeinde heute. Ja. Menschen, die besonderes Gewicht legen wollen auf unmittelbares Wort Gottes in der Gemeinde. Aber in der Schrift ist Rhema dasselbe als Logos. Logos ist das Denken Gottes kommuniziert. Rhema bringt zum Ausdruck, dass dieses Wort gesprochen wurde. Es ist von Gott geredet worden. Dieses ist das gesprochene Wort, das euch an euch als gute Botschaft erging. Oder nehmen wir Römer 10, Vers 16 und 17. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft, denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubte unsere Verkündigung, die man von uns hörte? Demnach ist der Glaube aus der gehörten Verkündigung, die gehörte Verkündigung ist aber durch das von Gott gesprochene Wort, Rhema. Das heißt, die Christusbotschaft, die biblische Botschaft ist Rhema. Das heißt, gesprochenes Wort Gottes. Nicht ein neues, nach der Vollendung des Kanons hinein, in die Gemeinde hinein gesprochene Prophetie. Sodass man da die beiden zwei unterscheiden müsste. Vierte Frage. Spricht Gott im Gewissen? Ein bekanntes Problem. Manchmal weiß man nicht gut zu unterscheiden zwischen Gewissen und Heiligem Geist. Das Gewissen ist das ins Wesen des Menschen geschriebene Gesetz. Vergleichen Sie Römer 2. Es kann aber beeinflusst werden von Informationen, die auf den Träger des Gewissens hinkommen, die aufnimmt durch Erziehung und so weiter. Es kann beeinflusst werden von seinen eigenen Reaktionen auf die Meldung des Gewissens. Und das Gewissen kann beeinflusst werden, Gott sei Dank, von Gottes Geist, wenn er ins Leben einzieht. 1. Johannes 3 scheint anzudeuten, dass das Gewissen falsch melden könnte, auch bei einem Christen. Verse 19 und 20, Geliebte, wenn unser Herz uns verurteilt, Herz ist der innere Mensch, in diesem Fall Träger des Gewissens, wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer, denn unser Herz, und er weiß alle Dinge, Gottlob, er weiß, meine Sünde ist getragen. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann dürfen wir froh sein, ja. Also prüfen, das eigene Gewissen prüfen am Wort Gottes. Wie sind die eigentlichen Tatsachen? Nicht, wie fühle ich mich? Das Wort, das Gewissen muss also neu geprägt werden vom Wort Gottes. Paulus sagt in Römer 9, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Das bezeugt mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Er ist gebettet im Heiligen Geist. Der Heilige Geist will ihn durchtränken. Wir sollen geprägt werden vom innewohnenden Gott in seinem Wort, durch sein Wort. Fünfte Frage. Leider sind das sehr große Themen, bei denen man zu kurz stehen bleiben muss. Fünfte Frage, spricht Gott in unseren Gedanken? An dieser Stelle wird es besonders kritisch für pietistisch geprägte Christen. Man hört immer wieder, manchmal aus ganz unerwarteter Quelle, die Aussage, der Herr hat mir gesagt. Etwas anderes ist es, wenn man sagt, der Herr hat mir klar gemacht. Das wäre schon etwas zurückhaltender, obwohl auch diese Behauptung missbraucht werden kann. Ich weiß ja nicht immer, ob der Herr mir das klar gemacht hat oder Herbert Janssen oder ein anderer. Zwei Stellen dürften zu Missverständnissen geführt haben. Römer 8, Vers 16, und ich bin kein starker Philologe, aber mir fehlt einfach die lexikalische Grundlage für die Übersetzung, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Mir fehlt die Präposition. Syn, meines Erachtens, bedeutet zusammen mit. Sein Geist gibt Zeugnis zusammen mit meinem Geist, dass wir Gottes Söhne oder Kinder sind. Also Vorsicht mit diesem direkten Mit, mit dieser Kommunikation, als würde der Heilige Geist uns etwas mitteilen wollen. Oder Markus 13, 11, wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt nicht zuvor, was ihr reden sollt. Bereitet euch auch nicht vor, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Nun ist es sehr wichtig, dass wir nicht einen einzelnen Vers so behandeln, wie wenn er jetzt die ganze Bibel wäre. Das tun wir manchmal in unserem Eifer. Es steht geschrieben, basta, fertig. Ja. Und vergessen, dass es noch etwas anderes gibt, das auch geschrieben steht. Und wenn wir die zwei vergleichen, dann merken wir, wie etwas gemeint war. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Christen sollten alles tun in der Kraft Gottes. Und eigentlich ist es dann Gott, der handelt. Aber er gebraucht uns, nicht wahr? Ich denke, so könnte man diesen Vers auffassen. Nicht als würden wir wie Sprachrohr notwendigerweise vor Behörden eines Tages oder wann immer solche Situationen kämen, gebraucht werden. Dass Gott in unseren Gedanken führen kann, zeigen folgende Beispiele. Ich muss auf einiges verzichten, wie auch meine Vorredner es immer wieder mussten. Folgendes wird über Johannes Brenz, den Reformator Württembergs und Freund Luthers, berichtet. Er erfuhr den Hass Karls des V. in besonderer Weise. Dieser versuchte viele Male, den Prediger zu töten. Einmal hörte Brenz, dass eine Truppe der spanischen Kavallerie unterwegs sei, ihn zu verhaften. Er warf sich auf den Herrn im Gebet. Sofort kam die Führung. Nimm einen Laib Brot und geh in die Oberstadt. Wo du eine offene Tür findest, geh hinein und verstecke dich unter dem Dach. Er handelte entsprechend, fand die einzige offene Tür und versteckte sich auf dem Soller. 14 Tage war er dort, während die Suche andauerte. Der eine Laib Brot wäre nicht genug gewesen, aber es kam Tag für Tag eine Henne nach oben und legte ein Ei, ohne zu gackern. Am 15. kam sie nicht, aber er hörte die Menschen auf der Straße sagen, endlich sind sie weg, und er kam heraus. Ja, solche Führungen kann man multiplizieren, das heißt solche Berichte. Ich denke, das ist in die Kategorie zu stellen, dass Gott unsere Gedanken lenken kann. Das Gefühl, das erfährt man aber nicht jeden Tag auf diese Weise. Dass Gott in unseren Gedanken führen kann, und schon, das hatte ich schon, ein eigenes Erlebnis. 1954 waren meine Frau und ich auf dem Schiff vor Rotterdam und es stand eine neue Phase unseres Dienstes bevor uns. Ich wusste nicht, ich war ein junger Reichgottesarbeiter, unerfahren, relativ unerfahren, und ich erbat mir ein Wort vom Herrn. Da kam mir Psalm 81, Vers 11 in den Sinn. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und mir war es, wie wenn er sagen würde, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Kanada heraufgeführt hat. Öffne deinen Mund weit, ich werde ihn füllen. Und ich bin von zu Hause aus kein Redner, aber ich wollte dem Herrn vertrauen, dass er mir ein Wort in den Mund legen würde und mich gebrauchen könnte. Übrigens würde er auch etwas Brot in den Mund legen können. Auf zweifache Weise wollte ich dem Herrn vertrauen. Und er hat tatsächlich, wenn man dieses Wort als eine Art Prophetie betrachten will, dann hat er sein Wort gehalten. Aber ich denke, so kann Gott uns führen, mittels, in diesem Fall tatsächlich mittels eines Wortes. Das heißt, was das Wort hier sagt, erinnert uns an ähnliche Situationen. Und der Gott, der hier handelte, ist derselbe auch in unserem Leben. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 15, 28. Es gefiel dem Heiligen Geist und uns, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Stücken. Als man diskutierte oder disputierte sogar, war der Heilige Geist am Werk, die Gedanken zu leiten, zu lenken. Und das ist wunderbar, wenn der Herr uns da hilft in unserem Denken. Einige Schlussgedanken. Erstens, nur der Gott der biblischen Offenbarung spricht. 1. Korinther 12, Vers 2. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet. Jeder Gott, der sich nicht mit dem Gott der Schrift deckt, heiße er Gott oder Jesus oder Allah oder wie immer auch, ist ein Götze vor dem äußeren Auge oder vor dem inneren Auge. Er ist stumm. Zweitens, wo der Gott der Bibel nicht spricht, ist es Wüste. Hosea 4, Vers 1, es ist keine Wahrheit, keine Barmherzigkeit, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Aber wo er spricht, und das tut Hosea, so spricht der Herr in die Wüste hinein, da wird die Wüste zur Oase. Allerdings kann auch durch das Gerichtswort die Oase zur Wüste werden. Und letztens, wo Gott gesprochen hat, dürfen wir nachsprechen. Wo er geschwiegen hat, haben wir zu schweigen. Paulus warnt davor, über das Geschriebene hinauszugehen. Wollen wir dabei bleiben? Ich danke für die Aufmerksamkeit.